Herzlich willkommen, Herr Nolden, zum Frankfurter Regulierungspodcast. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Business Network Grillabend und haben nur wenige Minuten Zeit, sich vorzustellen. Wie würden Sie sich präsentieren?
Erstmal danke für die Einladung, schönes Format. Ich würde mich präsentieren als derjenige, der sich um die Rahmenbedingungen kümmert, regulierungsseitig, damit mein Unternehmen RWE in den nächsten Jahren 55 Milliarden Euro weltweit ausgeben kann für die grüne Transformation.
Ja, wunderbar. Das war sogar im Sekundenbereich, würde ich sagen. Wenn wir weitergehen, wir sprechen ja heute über Regulierung, auch im Bereich Energiesektor. Die Frage, die sich immer da stellt, wer sind denn die Hauptakteure in der Regulierung des Energiesektors und welche Rollen spielen sie?
Also die Regulierung in dem Energiesektor ist mittlerweile ein Multiversum geworden. Also sehr divers an Akteuren. Man wesentlich ist natürlich der Gesetzgeber und das ist für uns in erster Linie der europäische Gesetzgeber und der Gesetzgeber in den Nationalstaaten, wobei wir beobachten, dass da eine deutliche Verschiebung Richtung Brüssel stattgefunden hat. Mal sagen, 90% der Regulierung der Energiewirtschaft hat eine Binnenmarkt- oder Beihilferelevanz, sodass der Brüsseler Gesetzgeber die Federführung hat. Häufig sind es die nationalen Gesetzgeber, die dann noch die Umsetzung machen und sich entscheiden, ob sie dann noch Goldplating, also nochmal draufsatteln auf die europäischen Rahmensetzungen. Und natürlich erinnert es diejenigen, die vom Gesetzgeber mandatiert werden, also die klassischen Regulatoren. Das sind in der Energiewirtschaft hauptsächlich diejenigen, die sich mit der Infrastruktur auseinandersetzen. Das ist in Deutschland die Bundesnetzagentur. Und natürlich geht das dann weiter runter bis zur klassischen Bürokratie, die dann die Gesetze und Verordnungen umsetzen muss. Das sind die Regulierungsgeber. Und auf der Regulierungsnehmerseite, dann spricht man eher noch von Stakeholdern. Da beginnt das bei Interessengruppen, Unternehmen, Lobbyverbänden, NGOs. Also das Spektrum ist da sehr vielfältig. Und ich glaube, da ist die Energiewirtschaft auch einmalig in der Vielfalt der Stakeholder.
Und vielen Dank. Wir haben ja die nächste sechste sogar Frankfurter Regulierungskonferenz an der Frankfurt School am 29.10.2024 und der trägt den Titel Regulierungsinfarkt. Was läuft schief? Ich will jetzt nicht da detailliert hineingehen, aber dennoch hätte ich eine Frage an Sie. Wie beurteilen Sie den aktuellen Umfang und die Qualität der wirtschaftlichen Regulierung im Energiesektor?
Also erstmal ein schöner Titel, der gefällt mir. Also den könnte man auch für meine Branche nehmen. Ich habe ja ein sehr differenziertes Bild drauf. Ich bin ja qua Ausbildung und qua Herzen ein Ordoliberaler. Und ich glaube, dass es ohne Regeln nicht geht. Also eine gute Marktwirtschaft und ein guter Standort braucht eine gute Regulierung. Und bei Regulierung gilt das Maß. Also so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und ich denke, wir haben da einen Punkt überschritten. Also das ist ja, die Krux mit der Regulierung ist, es kommt immer mehr dazu, aber es fällt nichts weg. Und ich denke, wir haben da einen Punkt erreicht, wo der Nutzen der Regulierung in vielen Fällen die Kosten unterschreitet, sodass wir nochmal überdenken müssen, ob die Art und Weise, wie wir regulieren und was wir regulieren, wirklich richtig ist. Und das gilt nochmal mehr, weil wir ja ein riesen Umbauprojekt vor der Brust haben. Also wir haben ja nicht nur die Herausforderung von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Demografie, internationalen Wettbewerb, sondern auch wir haben den kompletten Umbau der Gesellschaft hin zur Klimaneutralität. Da bleibt eigentlich kein Stein auf dem anderen. Und das geht natürlich nur mit einer guten Regulierung. Aber es geht nur mit einer Regulierung, die nicht vorhat, im Einzelfall alles zu bestimmen, sondern die muss den Akteuren auch Platz lassen. Also sie muss Innovation und marktwirtschaftliches Handeln fördern. So, das ist mein Credo. Ich glaube, wir sind in Europa, also wie gesagt, wir sind an einem Punkt, wo wir nochmal drüber nachdenken müssen, ob wir die Dinge richtig machen. Aber ich würde jetzt nicht in dieses Regulierungs- und Bürokratie-Bashing einstimmen, also im internationalen Vergleich. ist die Bürokratie schon in Europa sehr gut. Die Eigentumsregeln sind sehr gut. Das ist schon mal eine wesentliche Bedingung für wirtschaftliches Handeln. Aber gleichwohl, wir können das noch besser machen. Und es reicht jetzt bei der Regulierung nicht. Das ist ein Standortfaktor. Und wenn man sich hohe Produktionskosten gönnt, also wir produzieren sehr teuer, muss man das in irgendeiner Weise aufwiegen. Und das geht nur mit einer überdurchschnittlichen guten Regulierung.
Nehme ich mit, also der Umfang ist enorm, die Qualität, na ja, aber auch nicht so schlecht. Also ist es.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch nicht Akteure bashen. Ich meine, die Herausforderung ist schon immens. Also wir hatten jetzt in der jüngsten Vergangenheit zwei große Krisen. Die Finanzkrise, wir hatten die Krise aufgrund der russischen Aggression in der Ukraine. Und das braucht natürlich politisches, in erster Linie politisches, aber dann auch regulatorisches Handeln. Das hat natürlich auch sehr viele Ressourcen gebunden. Und wir haben dieses große Umbauprojekt. Also da habe ich große Hochachtung auch vor der politischen und regulatorischen Leistung. Und jetzt ist die Frage, wie können wir so wirtschaftliche Kraft unleashen durch entfesseln durch einen richtigen Regulierungsrahmen.
Eine spannende Frage noch. Wie hat sich die Regulierungsintensität in den letzten Jahren eigentlich entwickelt? Hätten Sie da vielleicht auch Zahlen?
Also gefühlt hat sie auf jeden Fall zugenommen. Es gibt aber auch Evidenz dafür. Ich habe mal recherchiert jetzt im Vorfeld des Podcasts und ich war erstaunt, wie viel Regulierung wir zusätzlich aus Brüssel bekommen haben. Also alleine Brüssel. Also vor 10 Jahren hatten wir etwa 4.600 Direktiven, die die Akteure in ihrem Handeln zu berücksichtigen hatten. In den letzten Jahren, also in den letzten 10 Jahren, sind 2.100 dazugekommen. Also das ist ein Anstieg von fast 40%. Das sind im Schnitt 180, 190 pro Jahr, wobei in den letzten 4 Jahren sich das verdoppelt hat. Also wir haben sozusagen eine fast schon exponentielle Anstieg der Regulierungsdichte aus Brüssel. Also das zeigt, dass dieses Bauchgefühl schon Evidenz hat.
Sie hatten es angesprochen, politische Entscheidungen oder beziehungsweise Einfluss. Mich würde mal interessieren, wie beeinflussen politische Entscheidungen und gesellschaftliche Bewegung die Regulierung im Energiebereich?
Riesig. Also das ist, also ich glaube, da ist die Energiebranche einmalig. Also ich weiß, viele Branchen klagen über viel Regulierung. Aber aus so einer drei wesentlichen Gründen glaube ich, dass die Energiewirtschaft da besonders im Fokus ist. Also zunächst mal, Energiepreise sind zentral und auch eine sichere Energieversorgung für jede Gesellschaft und jede wettbewerbsfähige Wirtschaft. Also das A und O, Energiepreis ist der neue Brotpreis, heißt es. Und ich glaube, das hat die Krise und die Energiepreiskrise im Rahmen der Ukraine-Krise auch deutlich gemacht. Das Zweite ist, wir haben ein Riesenumbauprojekt. Also wenn wir von sozusagen der klimaneutralen Wirtschaft reden oder Gesellschaft reden, heißt das in erster Linie auch klimaneutrale Energieversorgung. Also die Energieversorgung, wie wir sie in der Vergangenheit gemacht haben, ist nicht die wir zukünftig auch praktizieren können. Und drittens, Energieversorgung hängt an Infrastruktur. Also in erster Linie zunächst mal Strominfrastruktur, Gasinfrastruktur. Zukünftig kommen dann Wasserstoff- und CO2-Infrastruktur dazu. Und Infrastruktur ist ein klassisch reguliertes Geschäft, weil es ein natürliches Monopol ist. Also diese drei Faktoren zeigen einfach, dass die Energiewirtschaft da auch im Fokus von Regulierung ist. Die ist auch im Fokus des öffentlichen Interesses. Und so Themen wie Kernenergieausstieg und Kohleausstieg, die haben gezeigt, wie groß das öffentliche Interesse an der Energiewirtschaft ist.
Sehr spannend, aber mich würde mal ein bisschen so die Innovation mal auch mal ansprechen wollen. Inwiefern haben technologische Innovationen wie Smart Grid, also sprich intelligentes Stromnetz und erneuerbare Energien die Regulierung verändert?
Also das wird ein riesen Game Changer sein. Also momentan sind die Netze noch nicht smart, die sind eher dumm. Aber ich glaube, es ist eine Voraussetzung dafür, dass wir eine Energiewirtschaft mit 100% erneuerbaren Energien auch schaffen können. Also wir brauchen diese intelligenten Netze und die werden dazu führen, dass wir hier viel mehr Akteure haben auf den Energiemärkten. Also man redet ja heute schon von Prosumern, also die Verbraucher, die gleichzeitig Akteure sind auf den Energiemärkten, indem sie zu gewissen Zeitpunkten auch ihre Last dem System anbieten. Und da ist eine Voraussetzung, die auch die Digitalisierung der Netze. Und das heißt für die Regulierung, dass viele neue Aspekte berücksichtigt werden müssen. Also Verbraucherschutz, Datenschutz, all diese Dinge müssen den neuen Geschäftsmodellen auch fordern. Das ist eine riesige Herausforderung auch für die Regulierung. Und bei den erneuerbaren Energien ist es eine ähnliche Entwicklung. Wir bauen nicht mehr die 100 großen Kraftwerke in Deutschland, sondern wir bauen Tausende von kleinen Kraftwerken, die über ganz Deutschland verteilt sind und wo sich viele neue, auch regulatorische Fragestellungen stellen. Zum Beispiel, wie gehe ich mit dem Konflikt des Interesses an der Investition und dem Interesse an sozusagen den Rechten des Bürgers an einer Standortqualität um. Ne? Also ich muss viel kleinteiliger regulieren und es wird dann auch regulatorisch deutlich schwieriger dadurch.
Ich würde gerne mal ein bisschen beim Thema Innovation mal bleiben wollen. Und inwiefern fördert oder behindert die aktuelle Regulierung Innovation im Energiesektor? Können Sie da Beispiele aus Ihrer Erfahrung nennen? Sie hatten ein paar schon genannt, vielleicht andere.
Ja, also ich glaube, dass die Regulierung ist nicht dafür da, Innovation voranzutreiben. Also die Regulierung setzt einen Rahmen und bestenfalls ist die Innovation nicht im Wege. Also ich bin überzeugt davon, dass gerade Innovation etwas ist, was dezentral von den Marktakteuren getrieben werden sollte. Wir haben in Europa ein System, ich würde mal sagen, ein Fund der europäischen Klimapolitik, das ist der europäische Emissionshandel, der viel zu gering wertgeschätzt wird. Das ist ein sehr innovationsfreundliches System, leitet Investitionen durch Preise. Und ich würde sagen, das ist ein Fund der europäischen Klima- und Energiepolitik, dem aktuell noch viel zu wenig vertraut wird. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, wo Regulierung Innovation hemmt und Investitionen hemmen. Also jetzt ein jüngstes Beispiel ist beim Thema Wasserstoff der Delegated Act aus Brüssel, der bestimmt, wann der grüne Wasserstoff wirklich grün ist und welche Kriterien da erfüllt sein müssen. Also so zum Beispiel müssen wir, wenn wir sozusagen eine Wasserstoffelektrolyse gebaut haben, muss der Strom für den Wasserstoff grün sein. Das kann man ja noch nachvollziehen. Aber grün heißt aus Sicht der Europäischen Kommission, dass es eine halbstündige Korrelation gibt zwischen Betrieb des Wasserstoffs, des Elektrolyseurs und des Strombezugs. Also idealerweise steht das Windrad auf der Seite des Elektrolyseurs oder aber man hat einen direkten Bezugsvertrag, der idealerweise auch noch im gleichen Marktgebiet ist. Das ist natürlich ein klassischer Fall von Überregulierung, ist kompletter Unsinn, macht es wirtschaftlich unheimlich teuer, den Elektrolyseur zu betreiben, macht als Folge auch den Wasserstoff für die Industrie sehr teuer. Und das ist ein klassischer Fall von Überregulierung und Fehlregulierung.
Können Sie die zwei Hauptherausforderungen erläutern, denen die Energiebranche bei der Umsetzung und Anpassung an neue regulatorische Anforderungen gegenübersteht?
Also in erster Linie geht es um Investitionen. Also wir werden in Deutschland rund 10 Milliarden ausgeben in den nächsten 5 Jahren für erneuerbare Energien, Elektrolyse, Batterien, flexible Stromerzeugung. Und wir brauchen einen Rahmen, dass diese Investitionen schnell getätigt werden können. Also gerade wenn es um flexible Stromerzeugung geht, die dann auch die sichere Stromversorgung absichert, muss das jetzt erfolgen. Da läuft die Diskussion viel zu lange aus meiner Sicht. Und wir brauchen ein Rahmenwerk, dass diese Investitionen auch sich langfristig aus Investorensicht rentieren. Also da ist die Diskussion über ein passendes Marktdesign noch nicht abgeschlossen. Aber sie muss abgeschlossen werden bald, damit all diese Investitionen getätigt werden können. Und da sind wir in der Energiewirtschaft sicherlich nicht allein. Also ich glaube, dieses Umbauprojekt wird aus Sicht von verschiedenen Thinktanks rund 1 Billion bis 1,5 Billionen bis 2050 verschlingen. Und das zeigt die Größenordnung dieser. Wir bauen im Grunde dieses Wirtschaftssystem vom Scratch neu in den nächsten 25 Jahren.
Wie können Regierungen und Organisationen gemeinsam an einer effektiven und ausgewogenen Regulierung arbeiten?
Es gibt ja Prinzipien. Also die Prinzipien des Better Regulation sagen, schaffe Transparenz, mache Regulierung evidenzbasiert, mach ein Impact Assessment und frag die Stakeholder. Also mach eine Konsultation. Ich denke, das ist erstmal ein erster Schritt. Und bei den großen Weichenstellungen, also wollen wir zum Beispiel auf verschiedene Technologien bei diesem großen und teuren Umbau verzichten? Wollen wir Kernkraft ausschließen? Wollen wir die CO2-Speicherung ausschließen? Braucht es auch einen gesellschaftlichen Diskurs? Da haben sich die Kommissionen bewährt. Aber die Kommissionen gehen nicht für jede Frage. Also es gibt grundsätzlich bei den langfristigen Weichenstellungen ja. Ansonsten dauert der Prozess zu lange. Also es ist immer so ein Spannungsfeld zwischen schnellen politischen und regulatorischen Entscheidungen und dann auch die Einbindung möglichst vieler Stakeholder in die Entscheidungsfindung. Aber ich hab was Grundsätzliches, also was mir wichtig ist. Also ich glaube, dass dieses große Umbauprojekt nur geht, wenn die Entscheidungen nicht von Bürokraten getroffen werden, welche Investitionen, welche Technologie die richtige sind. Also nichts gegen den Bürokraten. Das sind in Deutschland in aller Regel kluge Menschen. Aber wir haben in Europa 450 Millionen Einwohner und die werden Milliarden von Entscheidungen treffen müssen, bis wir 2045 klimaneutral sein werden. Das geht nicht im stillen Kämmerlein des Bürokraten. Also wir brauchen ein Steuerungssystem, was dem überlegen ist, und das ist die marktwirtschaftliche Steuerung. Also das Emissionshandelssystem zeigt es, dass Preise grundsätzlich in der Lage sind, Marktakteure zu steuern. Gibt dem Kind einen Preis, in dem Fall den CO2-Emissionen, und dann lass die Akteure frei entscheiden. Das heißt nicht eine Laissez-faire-Politik, das braucht auch Regeln, um Marktmissbrauch zu verhindern. Aber es schafft Kreativität, es schafft Innovation, und das ist aus meiner Sicht eine der Grundvoraussetzungen, dass wir dieses Riesenprojekt auch stemmen können.
Sehr spannend. Wenn wir mal ein bisschen weitergehen und mal drauf schauen, wo sind wir denn in Bezug auf das Thema Regulierung bereits gut? Und wo besteht noch Verbesserungspotenzial? Ich denke, Verbesserungspotenzial haben wir schon jetzt auch ein paar Beispiele gehört. Aber wo sind wir denn gut?
Also aus der Beobachtung der vergangenen Jahre sind wir immer dann gut, wenn wir unter großem Druck handeln müssen. Das war in der Energiepreiskrise. Da ist es uns gelungen, also ist es der Politik gelungen, in kürzester Zeit die Planungs- und Genehmigungsvoraussetzungen für den Bau von LNG-Terminals zu ändern. Aus der Not natürlich, dass die Gasversorgung, die signifikant wichtig ist für den Industriestandort, natürlich gefährdet war. Das ging unheimlich gut. Wir sehen auch am Beispiel Tesla in Brandenburg, dass für diese Leuchtturmprojekte, wenn der politische Druck hoch ist, es geht. Wir haben bei den erneuerbaren Energien europäisch gestartet und national flankiert. Enorme Fortschritte bei der Beschleunigung von Planung und Genehmigung gesehen in den letzten Monaten. Das hat richtig gut funktioniert. Es ist natürlich wichtig, das auch zu einem Regelfall zu machen, dass eben nicht nur die großen Leuchtturmprojekte und bei sozusagen pathologischem Druck diese Beschleunigung da ist, sondern dass es in allen Fällen, auch bei den kleineren Entscheidungen, Investitionsentscheidungen der Fall ist. Man, jeder, der heute ein Haus bauen möchte, weiß, was Planung und Genehmigung, was das an Zeit und Nerven kostet. Also Bauvoranfrage, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hat 2 Jahre gedauert. Eine Bauvoranfrage. Das ist natürlich kompletter Irrsinn und so kann es nicht bleiben.
Sehr spannend. Ich versuche mal ein bisschen das Thema Klimaziele und Energiepolitik mal zu fragen. Also wie integriert die Regulierung, die Klimaziele in die Energiepolitik?
Gibt's denn die in der Energiepolitik ist es relativ, ja, manchmal konsequent runtergebrochen. Also von den europäischen Zielen in nationale Ziele. Dann in sektorspezifische Ziele, die dann in den Sektoren, die dem EU-ETS unterliegen, in EU-ETS-Ziele runtergebrochen wird. Das funktioniert bei den Sektoren, die am EU-ETS angeschlossen sind. Das sind in erster Linie Industrie und Energiewirtschaft vorbildlich. Also dieses Umweltinstrument liefert und liefert zu geringen Kosten. Bei den anderen Sektoren funktioniert es mal besser, mal schlechter. Also für mich ist das auch nochmal ein Beleg dafür, dass die Preissteuerung der diskretionären Steuerung des Bürokraten überlegen ist. Und da zeichnet sich auch ein Trend ab, dass auch diese Sektoren langfristig in das EU-ETS überführt werden, was ich gut finde.
Vielen Dank. Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Zukunft gehen. Wie sehen Sie die Zukunft der Energieregulierung in Europa und welche, nennen wir mal, 2 Trends oder Themen sollten wir im Auge behalten?
Also in Europa, also wichtig ist, dass muss die Erkenntnis eintreten, Regulierung ist ein wesentlicher Faktor für die Standortqualität und wir sind in einem globalen Wettbewerb am Kapital. Also die Transformation braucht Kapital. Kapital ist deutlich knapper als noch vor 10 Jahren. Wir konkurrieren mit anderen Standorten und wir sind als europäischer Standort gut beraten, uns daran zu orientieren, was auch andere Standorte machen. Also wir sind auch in den USA tätig und ich kann berichten, dass da die Energiepolitik und auch die Förderung von grünen Investitionen deutlich pragmatischer und weniger bürokratisch stattfindet, was am Ende auch effizienter ist für die Unternehmen als aber auch für den gesamten Standort. Ja, das Thema Marktdesign. Also wir haben ja Energiemärkte, also der europäische Binnenmarkt für Strom ist der weltweit größte Energiemarkt der Welt. Wichtig ist, dass die Marktregeln den Technologien und den politischen Zielen folgen. Also wir haben zum Beispiel den Fall, dass die erneuerbaren Energien, die ja mit Grenzkosten von 0 vermarktet werden, sich über die Laufzeit rentieren müssen. Und die Risiken sind mittlerweile für Investoren sehr hoch geworden. Also die Entwicklung des Marktdesigns und die Absicherung von Investitionen. Und ich denke, da sind wir auch exemplarisch für andere Branchen, wird, glaube ich, regulatorisch die wesentliche Herausforderung sein in der Transformation. Da geht es auch um europäisches Beihilferecht, was angepasst werden muss. Ich denke, da wird noch sehr viel zu tun sein.
Welchen Rat würden Sie jungen Fachleuten geben, die eine Karriere im Bereich Regulierung im Energiesektor anstreben?
Ich würde zunächst mal sagen, super Entscheidung. Also es gibt aus meiner Sicht wenig Spannenderes, als in der Energiewirtschaft so nah an der Transformation mitzuarbeiten. Also das ist wirklich ein guter Job. Es ist auch ein sicherer Job, denn da wird unheimlich viel investiert werden. Das ist sozusagen die Standortverlagerung, ist da auch sehr schwierig, anders als in anderen Industriebranchen. Was ich empfehlen kann, stellt euch bereit auf. Also schaut, dass bevor ihr mit Regulierung anfangt, dass ihr im operativen Geschäft tätig wart. Also lernt das Energiegeschäft von der Pike und geht dann mit dieser Erfahrung in die Regulierungstätigkeit. Also das ist etwas, was auch meine Karriere in der Energiewirtschaft ausgemacht hat. Ich komme aus dem operativen Geschäft. Ich habe im Grunde alle Wertschöpfungsketten der Energiewirtschaft mal erlebt. Und diese Ausbildung ist eine super Voraussetzung, um auch den Job eines Regulierungsexperten gut machen zu können. Und natürlich internationale Erfahrung. Also die Energieregulierung geht zunehmend von Brüssel aus. Und da schadet internationale Erfahrung nicht.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Mit wem würden Sie gerne zum Mittagessen?
Ich fände ein Mittagessen mit Kamala Harris total spannend. Sie ist aus meiner Sicht die zukünftige Präsidentin. Sie ist noch nicht so in Erscheinung getreten und ich würde ihr gerne mal auf den Zahn fühlen, um zu sehen, was uns erwartet.
Herr Nolden, ich sage vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für die sehr informative, sehr tiefgehende. Herr Nolden, vielen Dank und auf Wiedersehen.
Sehr gerne. Bis bald.